davor.
Nein, es war so ein sanfter Druck, aber er hat es gut umgebracht.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, Prost, Mahlzeit, heute aus Horichland. Wir haben schon die Mittagsstunde fast angebrochen, Conny. Wer hat sich zu uns gesellt?
Hallo, grüß euch von mir. Wir freuen uns, dass wir beim Weingut von Michael Lerner sind, also das Weingut Ibi Lerner. Ein traditionsreiches Familienweingut aus Horichon und jetzt gerade besonders viel Freude, weil es einen speziellen Grund gibt, und zwar, ihr habt es gerade frisch, oder halt, wir spülen das jetzt ein bisschen später aus, als was wir es aufnehmen, aber zwei Goldmedaillen bei der burgenländischen Landesweinprämierung bekommen für ein Blaufränkisch 2022 Dürer und für den Syrah Reserve 2022. Gratulation einmal dazu.
Dankeschön.
Ja, Michael, vielleicht steigen wir ein. Erzählst du uns was über die lange Tradition, die euch ein Weingut schon hat?
Ja, ich sage auch Servus. Danke für die Einladung. Ja, zu unserem Weingut. Unser Weingut sind die Melanie und ich, der Michael Lerner. Wir führen gemeinsam die Weinträumerei und das Weingut Ibi Lerner. Familienbetrieb. Tief verwurzelt, aber modern interpretiert vielleicht. So könnte man das sagen, ja.
Und die zwei Namen, die verbunden worden sind, Ibi und Lerner?
Es stammt auch von meinem Opa, Ibi Paul. Und der hat das gegründet in der Nachkriegszeit, mit meiner Mama weitergeführt und die hat dann Lerner geheiratet. Aber keinen Winzer, sondern einen Tischler.
Mhm. Und da hat die Mutter quasi, war die Zwischengeneration dann vor dir?
Ja, wir haben sogar eine Zeit lang drei Generationen geführt. Also mit dem Opa, Mama und mir gemeinsam. Mhm. Und dann 2014 haben es meine Frau und ich übernommen.
Da muss ich jetzt noch kurz nachhaken. Ich glaube, da habe ich mal so eine Geschichte gehört. Der Opa ist ja, glaube ich, ein sehr großes Vorbild von dir und hat ja da war sehr stolz, glaube ich, drauf, dass er einen Enkel hat, der auch Wein interessiert ist. Und ihr habt ja, glaube ich, sehr viel Weinreisen unternommen.
Das stimmt absolut. Der Opa ist ein wichtiger Mensch gewesen in meinem Leben. Ist leider voriges Jahr verstorben, aber nach einem erfüllten Winzerleben und war ein klasse Familienmensch. Also er hat mir das näher gebracht, das Handwerk, hat mich auch gefangen für den Beruf Winzer, hat mir gesagt, dass das ein schöner Beruf ist. Und ja, ich habe nur die Geschichte gehört, das ist vielleicht eine Anekdote, weil die Pfingstweinkost vor der Tür steht in Horichon. Als ich 1980 auf die Welt gekommen bin, hat er drei Tage durchgefeiert. Weil er hatte keinen männlichen Nachfolger, so hat das immer gesagt. Ja. Aber wir haben es auch so sehr gut verstanden und haben Reisen gemacht nach Chile, Argentinien, Australien.
Also jetzt war miteinander.
Ja, weite cool. Weinreisen, ja.
Super. Das heißt, das war nie ein Thema, dass nur du nicht Winzer wirst.
Das war ein sanfter Druck, aber er hat es gut umgebracht und hat mir das Handwerk gelernt. Also wirklich, dass du am Rebstock arbeitest und dort eigentlich im Wein machst.
Wo hast du das Handwerk dann geschärft? Hast du dann eine Schule gemacht in Eisenstadt oder Klosterneuburg oder wo?
Ich war in Klosterneuburg, also die Fünfjährige mit Matura, habe dort viele Kollegen aus ganz Österreich kennengelernt und dann ist es eigentlich gleich ziemlich schnell in Betrieb gegangen. Aber einmal habe ich dann noch die Chance gehabt, war ich auf ein Praktikum in Südafrika und das war sehr interessant. Also nicht nur beruflich, auch menschlich bei der Entwicklung her.
Nona Ned, Horichon, Mittelburgenland, Blaufränkischland, die Rebsorte Blaufränkisch. Wie geht ihr mit dem um? Habt ihr da, was macht ihr aus der Traube?
Ja, also Rotwein generell ist in Betrieb wichtig, 95%. Ein bisschen Weiß, ein bisschen Rosé. Weiß haben wir aber immer gehabt, das hat mein Opa ganz gut gefallen, am Weißburgunder, den wollte er immer haben. Und wir haben fünf verschiedene Blaufränkische. Also wir gehen sehr ins Detail, von ganz leicht über würzig, mineralisch bis erdig, kräftig.
Weil es auch unterschiedliche Lagen sind wahrscheinlich.
Absolut, ne, ja. Wir haben 33 verschiedene Weingärten aufgeteilt auf ganz Horichon.
Wie viele Hektar, entschuldige, wenn ich unterbrich?
Hektar sind es gar nicht so viel, 19 Hektar, aber sehr individuell. Und ich baue fast jede Lage separat aus, weil zusammengeben kann man auch immer auseinander, wird schwierig.
Ja, dann schauen einfach, was die Lage in dem Jahr halt so gebracht hat. Ne? Das stelle ich mir spannend vor.
Richtig, ja. Das ist alterte Rebstöcke, aber manchmal sind es halt unerklärliche Gründe, warum er das Jahr so besonders geworden ist. Und das ist auch das Schöne, man kann nicht alles beeinflussen.
Und ist das in Horitzschan, die Weingärten, oder
hast du woanders? Bis sondern? Auf einen haben wir in Deutschkreuz, dort wächst der Weißburgunder. Mhm. Das hat sich ergeben, meine Tante war mal in Deutschkreuz verheiratet. Der ist ganz an der Grenze draußen, das ist fast schon in Ungarn. Mhm. Ist ziemlich spannend, relativ weit zum Fahren, aber macht einen guten Weißwein.
Und klassisch, ist der klassisch oder ein Holzausbau?
Der ist fruchtig klassisch, genau. Genau.
Zwei Goldmedaillen bei der Landesweinprämierung, Gratulation nochmal. Zwei Weine sind das. Erzähl uns ein bisschen was über die beiden Sieger.
Ja, Sieger sind sie kalt, aber sie sind goldprämiert. Oder prämiert ist immer wieder eine schöne Bestätigung und ein Verkaufsargument natürlich auch sowas. Die Leute bei der Fülle an Weinen, die es gibt, brauchen Orientierungspunkte. Der Dürau ist eh unser ältester Weingarten. Also das ist
wie alt?
56er Wahnsinn. Mhm. Die Urstöcke sind so, natürlich, wenn was abstirbt, setzt man nach. Also wir sagen, ein Mischalter von 50 Jahre hat der Weingarten. Und schwerster Lehmboden, das gibt so tonig-torfige Geschichten. Also ist ein richtig typischer Horizoner. Mhm. Und der zweite, der Syrah, ist auch spannend, das freut mich. Das ist so ein Einzelprojekt, ist entstanden nach der Weinreise in Chile mit Opa. Ihm hat die Sorten so taugt und dann haben wir im nächsten Jahr einen Syrah ausgesetzt.
Habt ihr dann auch mitgenommen, oder? Also habt's
wir haben sie dann da entschieden, das zum Pflanzen und haben uns damit auseinandergesetzt, der Fläche gesucht. Und das war 2003, glaube ich, haben wir den ausgesetzt.
Verbindet den mit Opa, ne? Quasi.
Ja.
Und dann mit den Reisen. Chile. Natürlich sind solche Prämierungen und solche Auszeichnungen für den Konsumenten eine Orientierung. Ja. Ist es aber trotzdem was, nach dem man trachtet, oder ist das was ein Effekt nebenbei ist, wenn man sich der Prämierung stellt, aber ist das ein Antrieb oder ist es halt einfach nur eine Draufgabe, sagen wir so?
Eher letzteres Draufgabe. Ja. Ich meine, burgenländische Landesprämierung verbinde ich mit Tradition. Das gehört gefördert da. Es gibt eine Fülle an Prämierungen, aber die gibt es schon seit, weiß ich nicht, 40 Jahren und so, und das ist irgendwie Tradition. Und ja, es ist ein Bewerb, was du ja deinen Kollegen ein bisschen stößt. In den letzten Jahren ist doch schon mehr wichtiger geworden, das Image vom Betrieb, für was steht ich, individuelle Marke, für was steht mein Weingut oder die Akteure dort. Ne? Und zum Glück sind nicht mehr nur Prämierungen wichtig, weil eine Zeit lang ist immer nur gegangen, wer hat dort gewonnen, wer hat da gewonnen. In Wahrheit stehen ja die Menschen dahinter und die machen dieses Lebenswerk und Trends vergängen und kommen, aber unser Weingut gibt es jetzt seit den 50er Jahren nicht so richtig, wo wir uns spezialisiert haben auf Weinbau. Und ich hupfe nicht jeden Trend nach.
Ja, nicht der erste Zug, haben wir schon mal besprochen, nicht der erste Zug, der vorbeifährt, muss man gleich einmal da aufhupfen und mit dem mitfahren, sondern man kann manche Dinge aussitzen und sich das einmal anschauen, ob die rosarote Brille vielleicht für das vergeht. Aber als du jetzt gesagt hast, die Landesweinprämierung, ich bin ja selber, sitze da als Koster drinnen und für mich ist es jedes Jahr wieder ein Highlight. Also es ist ja nicht so, dass man das macht, weil man da reich wird, was man sich da einsetzt. Also es ist, man kriegt halt ein bisschen eine Entschädigung dafür, dass man dort ist und dass man halt hingefahren ist oder so. Aber es liegt mir sehr am Herzen, diese Landesweinprämierung, weil es wirklich gut aufgezogen ist, weil man eine große Palette an Weinen aus Burgenland zum Probieren kriegt, auch mit den Gästen, also mit den anderen Koster, die dann da drinnen sitzen, sind da glaube ich 40, jetzt kann ich Blödsinn sagen, 40 Koster, die da über eineinhalb Wochen da die Weine durchkosten und freuen uns dann auch immer wieder über die Resultate, die dann quasi herauskommen. Und das ist, ja, gefällt mir sehr gut und ich hoffe, wir werden nächstes Jahr wieder dabei sein.
Stimmt. Ich habe das auch 15 Jahre lang gemacht, ich war auch Koster, anscheinend vor deiner Zeit. Aber es ist irgendwann beruflich, es ist ein zeitlicher Aufwand. Du musst da eine Woche lang fast jeden Tag nach Eisenstadt fahren. Mhm. Und in der Zeit sind wir mittlerweile immer auf einer Weinmesse in Vorarlberg.
Das ist auch schön.
Genau. Ein kleiner Kurzurlaub.
Der Antrieb für unseren Podcast ist ja das, was du gerade erwähnt hast. Neben der Draufgabe der Prämierungen ist der Winzer, der Mensch und die Menschen am Weingut sind für uns wichtig zu präsentieren. Die Leute sollen einen Eindruck bekommen, wer da hinter dem Wein steht, wer das macht. Ihr habt eine weitere Möglichkeit auch bei euch, ist nicht bei jedem so, man kann auch Urlaub bei euch machen. Das ist die Weinträumerei. Erzähl uns da ein bisschen was drüber, bitte.
Genau, das hast du schon gesagt, so würde ich es auch schreiben. Man kann bei uns Urlaub machen und sich wohlfühlen. Die Weinträumerei haben wir seit 2017. ist aus dem Gedanken heraus entstanden. Erstens einmal, meine Frau ist daheim geblieben und ich wollte, dass sie ein eigenes Betätigungsfeld hat. Also nicht einfach in Betrieb einsteigen, sondern wirklich einen eigenen Bereich. Und zweitens haben wir auf diversen Weinreisen gesehen, dass das schön ist und individuell, wenn man an den Betrieben nächtigen kann.
Das heißt, ihr habt es so aufgeteilt, du kümmerst dich um den Wein und der Frau kümmert sich um die Weinträumerei.
Weinträumerei und auch Pufferkauf, ja. Also die Weine, die man mitnehmen kann natürlich.
Wie ist das Publikum? Sind die vom Wein getrieben oder sind die von der Erholung getrieben?
Oder vom Radlfahren.
Genau, das auch immer mehr in letzter Zeit. Also der E-Bike-Trend schlägt voll zu. Also es sind auch jetzt nicht die Megasportlichen, können dann unser Gebiet erkundigen. Und die nehmen Radeln mit. Da wundern mich oft, was die Leute gehört für Radeln ausgeben. Gigantisch. Also die erste Frage ist immer, können wir es wo einsperren bei? Ja. Das soll wertvoll sein. Und das ist durchaus ein Thema, weil früher, ich kann mich erinnern, früher hat sie mir gesagt, um Gottes Willen, Radlfahrer, die wollen nur Erfrischung und dann fahren sie weiter. Ne? Nein, die schauen sich wirklich die Weingüter an und nehmen dann auch Wein mit.
Weil ja auch der wunderschöne, wie heißt jetzt der Radwanderweg, also da gibt es ja einen, ich bin ja jetzt gestern gefahren.
Gibt es mehrere, aber der Haupthaus Blaufränkisch Radweg,
durch den Bezirk. Das ist schon sehr nett, also du fährst teilweise durch die Ortschaften durch oder bei Weingütern vorbei, durch die Weingärten durch, durch kleine Waldstücke und so. Also, und es ist jetzt nicht so anspruchsvoll, dass man sagt, man kann jetzt dann mit dem E-Bike sowieso, weil da kannst du ja einen Motor, so geht es einmal dazuschalten, aber es geht auch mit dem Biural, dass man die teilweise einen Kilometer, es gibt auch teilweise immer Abkürzungsstrecken, die man dann fahren kann. Und natürlich, wenn es jetzt im Hochsommer mehr, das wahrscheinlich trotzdem nicht fahren, wenn es dann zu heiß wird vielleicht, dass man sagt, jetzt fahre ich da 36 Kilometer, dann muss man halt einfach öfter einkehren, ne? Dass man Pausen macht und ja, kann man dann überall was probieren. Und man muss ja nicht immer Achtel trinken, es kann ja 16 Glas sein zum Probieren. Ne?
Das ist sicher noch ein Thema, wo man daran arbeiten könnte, um die Durststrecken kurz zu halten, dass man vielleicht, also ich habe das in der Steiermark gesehen, da gibt es ja oft diese Automaten, was dazwischendurch auch was holen könntest, das wäre vielleicht noch ein Thema für unsere Gegend. Und Schattenspender wären wichtig. Also die Bäume werden leider immer weniger an diesen Wegen, durchs Mähen und was auch immer. Aber du glaubst gar nicht, wie angenehm das ist, bei der Pause unter einem Baum stehen und nicht einfach nur unter einem Dachel, was heiß ist.
Ja, oder auch, dass du halt wirklich die Aussicht dann genießen kannst. Also ich habe da schon einige Plätze entdeckt, wo ich mir gedacht habe, da war jetzt ein Bankerl gut gewesen, aber jetzt bist du halt dann einfach so, nur zum Fotografieren natürlich, aber dann stehen bleiben und vielleicht dann ein Schüttel dort schnell hast, wo halt die Lagen erklärt sind, in welche Richtung, das jetzt dann die Lage und so. Ja.
Das war vielleicht einmal Anstoß, ja. Ich würde es jedem Kollegen empfehlen, dass er mal die Tour abfährt, weil meistens wir arbeiten da und ich habe das erst gelernt mit den Gästen im Zimmer, du musst es selbst erkunden, damit du ihnen sagen kannst, was ist interessant. Nicht? Wenn du jetzt nur einen Plan hinlegst, das gäbe es bei uns, ist gar nicht so super, als wie du sagst, hörst, ja, ich bin das letztens gefahren, dort ist ein besonders schönes Platzl oder ein neues Kaffeehaus irgendwo.
Oder die Richtung, in die du fährst, weil dann fährst du es vielleicht andersrum einfacher.
Richtig.
Das ist wie mit der Draisine nämlich.
Da gibt es auch bessere
Strecken. Ja, genau, da gibt es auch die Bergauf- und die Bergaufstrecken. Und da, wenn du halt vorher eine Empfehlung kriegst, von welcher Seite das wegfährst, tust du vielleicht leichter, vor allem, wenn man so wie ich damals gemeint habe, wir müssen ganz lustig sein, da gibt es verschiedene Wagerl, die man quasi sich aussuchen kann. Und wir haben 40er von meinem Mann gefeiert und haben da eine ganze Partie mitgenommen und die hatten oder haben einen Railjet, ich weiß nicht, ob es ihn immer noch gibt, wo man zu sechst fahren kann. Und wir haben das voll super gefunden, nur man fährt quasi wirklich mit so einem Minizug und man muss natürlich diesen Railjet auch strampeln. Also man fährt zu viert und es sitzen aber dann hinten, ist so eine große Bank drauf, sitzen aber dann einfach fünf Leute einfach nur herum. Und es ist wirklich ein Kraftakt. Und dann ist es halt oft gescheiter, du fährst mit den Kleinen, wo du halt zu zweit rauffahren kannst und fährst halt mit mehreren von diesen Fahrzeugen. Aber es hat cool ausgeschaut. Aber wenn es uns vorher gesagt hätte, dass der einfach so schwer ist, hätte man wahrscheinlich nicht gewählt.
Man muss einfach nur die hinterste Sitzreihe, wie im Bus damals in der Schule, muss man nehmen. Dann kann man sich entspannen dann.
Letzte Reise besetzt.
vom Schattenspenden zu der Trinkspende. Du hast etwas mitgebracht zum Kosten. Und da freuen wir uns drauf. Wir haben jetzt, glaube ich, den ersten Rotwein in unserer Aufnahmesession heute und auf den freuen wir. Mhm. Weil ich habe ja Rotwein trinken gelernt jetzt.
Ja, mein Blaufränkisch Herz, ich bin ja Blaufränkisch Liebe, deswegen fühle ich mich in der Region natürlich auch sehr wohl. Und Christoph haben wir quasi schon dazu vergenusswurzelt, dass er auch zum Rotweintrinker wird und
ich habe es immer im Herbst und Winter eher forciert, Rot zu trinken. Und ich habe da durch den Podcast gelernt, kann auch kühler gelagert werden und kann praktisch dann auch genossen werden. Und das habe ich jetzt auch so praktiziert in den letzten Wochen, seitdem wir die Podcasts aufnehmen.
Bitte, dann haben wir schon was erreicht. Ja, ich habe einen unserer blaufränkischen mitgenommen. Zwar einen ganz besonderen eigentlich. Das ist einer unserer High-End-Blaufränkischen, sage ich mal. Das ist der Blaufränkische Kapoyan. Das ist ein einzelner Weingarten, der so heißt.
Das heißt, die Riede
heißt Kapoyan, oder? Nein, das ist aus der Mundart her haben sie immer zu dem Bereich in Hochegger anders gesagt. Mhm. Und ich habe da ein bisschen nachgeforscht und bin draufgekommen, dass dort einmal ein Adelsgut gestanden ist. Schon lang weg, aber das hat eben so geheißen, Kapoyan, irgendwie ungarisch, keine Ahnung, von der Seite her. Und ich habe dort ein Grundstück zu uns und dazu zum Kaufen gekriegt und beim Vorbereiten des Bodens sind Steiner auftaucht, die dürften von Grundfeste her rühren. Ja. Und die erste Füllung von dem Wein war zwar 9 Baujahr, das war aber eine Einzelfüllung für unsere Hochzeit, Melanie und Me. Das war quasi der Hochzeitswein. Und der ist so gut angekommen, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen einen Sortiment auf und seit 2011 füllen wir jetzt reinsortig ab, als Blaufränkisch Kapoyan. Genau. Nicht jedes Jahr. Wir haben den Zugang, die Prämisse, die Premium-Weine, wo der dazugehört, nur wenn sie über den normalen Reserveweinen stehen. Also das müssen wirklich herausragende Weine sein. Und das muss nicht jedes Jahr sein. Kann einmal ein Jahr aussetzen.
Und wenn er da ihm nicht gefällt für das, dass du sagst, das ist jetzt immer diese Premium-Linie, dann kommt er halt quasi woanders.
Ist er auch ein hochwertiger Rotwein, aber kommt in die Linie darunter oder in einen Cuvée.
Okay. Genau.
Und ja, das Besondere dort ist ein hoher Kalkanteil. Das ist eher selten in Horizon und das macht ihn ein bisschen salzig-mineralisch. Also das, was du vorher angesprochen hast, obwohl es ein hochwertiger, kräftiger Blaufränkisch ist, hat er Finesse und kann auch im Sommer getrunken werden.
Und ist nicht zu breit vielleicht, dann, wenn er nicht so schwere Boden hat.
Etwas Säurebiss, Würze, Pikanz.
Ja, dann
können wir gerne probieren. Wir kosten.
Die Etikette ist oben schwarz, wo euer Name draufsteht, mit Ibilena. Dann in Rot gehalten, Kapoyan, Blaufränkisch. Du hast jetzt Jahrgang 2019 mitgebracht. Ist das der letzte gültiger Jahrgang, oder?
Wir haben jetzt 22 gefüllt, also zum Beispiel hat es jetzt 2 Jahre keinen gegeben vor dem. Und der ist einfach, den habe ich ausgewählt, weil er schon eine schöne Trinkreife hat.
Und die Etiketten, glaube ich, habt ihr ja, das ist durchgängig bei eurer Linie, ne? Das sind so, was sind das, Rotten?
Genau, so das Rot, Muster, das war der Übergang von der alten Generation auf die neue. Also wie die Melanie eingestiegen ist, haben wir gesagt, wir zahlen das, machen peppige Etiketten. Und wir haben 3 Linien. Also die mit dem groben Muster sind die Easy Drinking, sage ich, die Lust- und Laune-Weine. Und dann gibt es Silber für die mittlere Kategorie, die Reserve. Und das sind die goldenen, die eben die besonderen sind für die Ausnahmejahrgänge.
Grob heißt, dass diese kleinen Rauten, die drauf sind, sind einfach größer da.
Genau, die sind dann größer, ja.
Gute Idee.
Wir werden das Foto dann auf Instagram geben und natürlich in den Shownotes auch den Wein verlinken.
Und wie seid ihr auf das gekommen? Also oder wer? Beide? Oder?
Also das Grundmuster, diese Rauten- oder Drachenform, das habe ich schon gehabt, wie ich eingestiegen bin, so knapp um 2000. Und das war aber mit einem Fass und die Farbe war eher so ein Beige, also gediegen, wie früher die Weingüter halt so dargestellt wurden. Und meine Frau wollte das ein bisschen aufpeppen. Ja. Und ich habe gesagt, die Form gefällt mir aber, weil es individuell ist. Und dann haben wir die Form quasi verkleinert mit der pfiffigen Grafikerin und die hat uns dann ein super Konzept gebracht, was uns gefallen hat. Also wir haben für den Weißwein haben wir das Ganze in grün gehalten und das passt
ganz gut. Also das Gleiche, nur halt nicht rot, sondern grün. Also für den Chardonnay quasi.
Ja,
ne?
Genau, den Weißburgunder.
Entschuldige, Weißburgunder. Ja, ja.
Dann zum Wohl, probieren wir.
Prost.
Also es merkt es in der Nase, hat nicht wirklich viel Holzeinsatz. Der war in gebrauchte 500 Liter Fässer, obwohl er da 30 Monate drin war. Also das heißt, das hat ihn eher abgerundet, geschliffen und am Gaumen merkt es diese bekannte Würze.
Und einen ordentlichen Säurezug, weil es ist gleich einmal zum Nachschlucken bzw. zum Nachtrinken, zumindest bei mir jetzt.
Ja.
Also merkt man sofort, wie der Speichel nachrennt und ja, entweder sagst du, schluckst jetzt nochmal nach oder man nimmt halt einen zweiten.
Gefährlich.
Animiert zum Trinken,
ja,
gell?
Genau. Ja. Gefährlich, weil die wird schnell leer, die Flaschen.
Wir sind mittlerweile ja bei mittags eigentlich angelangt. Ja. Das heißt, wir können wieder sagen, es ist ein gefährlicher Mittagswein.
Genau, so ist es. Ja.
Ich habe jetzt nicht geschaut auf der Etiketten, wie viel Alkohol hat man da, weil merken tut man jetzt nicht so. Doch 14.
Er hat 14, ja. Aber das Besondere ist, dass man nicht wirklich merkt, nicht durch die Pikanz. Also ein reifer Rotwein, eine reife Traube erreicht schon solche Gradationen. 13,5 streben wir an, manchmal ist 14. Mhm. Aber das Wichtige für mich ist das, was du vorher erwähnt hast, dieser Trinkfluss. Dass du sagst, okay, da will ich nochmal was trinken. Mhm. Eine Zeit lang ist die Tendenz bei den Weinen so hingegangen, der Wow-Effekt, aber nachher hat es da alles zusammengezahlt und du hast gesagt, okay, jetzt brauche ich ein Glas Wasser, weil dass sich die Zunge wieder entspannt. Mir ist lieber, die Leute schenken sie nochmal vom Wein nach, als wir sie brauchen, ein Glas Wasser.
Die Vorderetikette habe ich jetzt eh schon ein bisschen erklärt. Auf der Rückseite ist da noch was, das habe ich so noch nicht gesehen. Das Terroir Juwel. Horizon, ist das was von Horizon kommt oder ist das auch von euch? Oder was ist das jetzt?
Nein, da das ist gemeinschaftlich, sind wir im Weinbauverein verwurzelt, die ganzen Kollegen. Und wir wollen das immer ein bisschen hervorheben, für was Horizon steht. Also für den Blaufränkischen. Und unter anderem ist diese Geschichte mit Terroir Juwel damals entstanden und die Kollegen haben dieses Pickerl draufgegeben. Wobei wir dabei sind, das zu überarbeiten und den Namen Horizon mehr im Vordergrund bringen wollen.
Aber ist das dann auf alle Weine drauf, was man hat, oder auf speziellen?
Nein, wir haben das auf alle Weine, die einfach in Horizon wachsen.
Gute Idee. Also ich habe es ja bei anderen eben schon gesehen, die haben dann teilweise so Flaschenprägungen, wo ich aber dann wieder gehört habe, dass man von diesen Flaschenprägungen wieder weggeht, weil wenn das nicht alle verwenden, dann ist es wieder so teuer, weil dann muss man, die Flaschen muss man ja quasi extra produzieren lassen und das ist mit dem Pickerl halt auch eine einfachere Lösung. Und das passt von der Farbe her, passt so perfekt zu eurem Etikett. Ich weiß nicht, ob das bei alle dann die gleiche Farbe ist oder ob sie das anpassen könnt. Oder?
Das war freiwillig.
Okay.
Also, ja, der Schriftzug war vorgegeben. Okay. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man in dieser Fülle an Weinen, die es gibt, die Herkunft mit vermarktet. Mhm. Und trotzdem einfach auch, nicht nur als Verkaufsargument, sondern auch doch, um die Kunden darauf aufmerksam zu machen, hey, da kommt das her. Das gibt es nicht überall, das gibt es wirklich nur dort. Mhm.
Dass man ein bisschen diesen Gemeinschaftscharakter halt dann ein bisschen...
Also wir sind alle Einzelplayer, das geht schon dahin, dass sich jeder Winzer verwirklichen will, aber trotzdem darf man nicht vergessen, wir leben ja alle da. Die Kinder gehen in die gleiche Schule, wir kennen uns, also wir sollten schon zusammenarbeiten und versuchen, das eine uns einende, die Herkunft gemeinsam zu verkaufen.
Ja. Ist ja ganz wichtig und ich glaube, es gibt in Zukunft sehr viele Herausforderungen für einfach allgemein die Landwirtschaft im Allgemeinen, aber natürlich auch für den Wein. Der Wein wird durch mittlerweile oder in letzter Zeit halt auch eben ein bisschen kritisiert. Alkohol ist nicht mehr so, dass Menschen, die sagen, ich brauche gar keinen Alkohol, das Genießen wird vergessen eigentlich und es wird verteufelt als halt berauschende Substanz. Aber nichtsdestotrotz wird es auch, und du hast ja durch deine Weinreisen sicher schon sehr viele Erfahrungen eben in Bereichen gesammelt, wo klimatisch das nicht so ist wie bei uns. Und dem stehen wir ja auch jetzt da bevor, dass sich das Klima ändert. Es wird halt immer wärmer werden. Es müsste wahrscheinlich auch reagieren auf das Ganze. Wie siehst du das, die Herausforderungen, die ihr zu meistern habt? Was kommt auf uns zu? Wie bereitet ihr euch vor?
Mhm. Ja, dieses, ich möchte fast sagen, Rotwein-Bashing fällt auf in letzter Zeit. Es ist halt sehr... einfach immer nur, wenn man gegen Alkohol geht, ein Glas Rotwein hinzustellen. Es ist halt sehr markant. Nicht? Wobei es einfachere Sachen gibt, um Alkohol zu konsumieren. Also beim Wein geht es nicht um Alkohol. Das ist ja ein Kulturgut und wir machen quasi ein Genuss- oder Lebensmittel daraus. Der Alkohol ist halt vorhanden, weil er das Ganze stabilisiert, damit es nicht verdirbt. Aber im Wald fängst du die Natur damit ein und wenn wer wirklich die berauschende Wirkung will, da gibt es einfachere
und schnellere Gewürzmittel.
Ja. Und deshalb finde ich das schade, dass das auf das reduziert wird. Mhm. Bei den Weinreisen, weltweit ist eine Kultur damit verbunden. Also diese Landschaft, wenn man da beim Weingut ausschaut, die man da sieht, die schaut nur so aus, weil wir Winzer da arbeiten. Sonst wird es halt anders ausschauen. Hätten wir mehr Wald oder alles, keine Ahnung. Aber wir bringen Leute da her. Es ist ein gutes Produkt, es ist ein nachhaltiges Produkt, finde ich auch. Weil die Rebe ist eine Dauerkultur, die du über Jahre formst. Und deshalb war das, was ich vorher gesagt habe, du kannst nicht auf jeden Trend reagieren. Wenn du jetzt sagst, Rotwein ist momentan vielleicht nicht so, dann kann ich nicht sagen. Genau. Na, dann, wenn die anderen in der Droge sind, in 10 Jahren ist es wieder anders. Also das ist ein Blödsinn. Du hast es ja vorher gesagt, manche Dinge aussitzen, kühlen Kopf bewahren und sagen, wir kennen das gut, also machen wir das weiter.
Und dann das Positive glauben, was wir schon gehört haben. Ja. Weil man wartet halt einfach dann drauf, dass es gut wird.
Und wir haben auch in vorigen Gesprächen haben uns damit beschäftigt, vom Wandel in der Gastronomie sehr viel bei den Winzern direkt, Pop-up-Heurige, es wird auch wieder auf Buschenschank gedacht. Du hast vorher die Automaten am Radwanderweg praktisch angesprochen. Und natürlich auch die Beherbergung wird immer mehr Thema. Es verlagert sich ein bisschen was. Der Winzer hat auch mehrere Fachgebiete, die er jetzt übernehmen muss. Und wie du gesagt hast mit deiner Frau, dass auch jeder seinen Bereich hat. Ich glaube, da tut sich sehr viel. Und das kann auch durchaus eine Chance für die Zukunft sein, dass man sich da näher aufstellt. Und nicht, also dass das Trägerprodukt Wein, aber dann andere Faktoren praktisch beeinflusst. Ich glaube, das ist eine Chance, die man sehen kann.
Richtig. Also es gibt da viele Plätze, die noch nicht besetzt sind und wo es Chancen gibt, wo Kollegen oder andere ein Einkommen bzw. ihren Platz finden können. Man muss das so sehen, weil manche sagen, boah, diese Arbeit, wenn du Leute im Haus hast oder auch beim Heurigen natürlich. Aber ich sehe so, ich muss nicht nach Amerika fahren, meinen Wein verkaufen. Mir ist lieber, die Leute kommen zu mir und holen ihn und ich muss nicht mit dem Schiff um die halbe Welt schicken.
Und du kennst die Leute, die dein Produkt bringen, ne?
So groß will ich gar nicht werden, dass ich einen weltweiten Export brauche. Mir ist das viel lieber, der kommt her und nimmt, ich sag mal, diese Strapaz auf sich und sagt, den schauen wir mal an, zu dem möchte ich kommen.
Das heißt, der Lustige übers Meer drüber, der tangiert dich peripher quasi, der kann machen, was er will, weil dieser Exportmarkt dich quasi nicht trifft.
Genau, ja. Also von dem her ist es auch sehr schwankend, wie man die letzten Monate hört. Und wenn einer das will und gern seine Weine weltweit verbreitet, ich bin gern am Puls da oder, und habe meine Reben im Griff, also ich bin gern draußen und dazu brauchst du Zeit da. Wenn du 100 Tage im Jahr auf Verkaufstournee auf der Welt bist, dann bist meines Erachtens bald kein Winzer mehr, ganz ehrlich. Und ich muss sagen, das sind ja dann Großbetriebe, die haben Mitarbeiter, aber ich habe lieber meine Größe, wo ich am Kunden bin und auch am Rebstock.
Und bei der Familie?
Das sowieso. Das ist der wahre Grund dahinter. Ja.
Der Großvater hat dich mitgenommen. 3 Tage hat er gefeiert, wie du auf die Welt gekommen bist. Wie schaut die Zukunft bei euch im Weingut aus?
Ja, also wir sind gut gestimmt. Wir haben 2 Mädels, die Marie und die Luisa. Die kriegen das mit. Also die eine ist 9, die andere 12. Ja, sind jetzt noch sehr jung. Aber sie wissen, was wir tun, dass wir fleißig sein müssen, dass es funktioniert. Aber sie sehen auch, dass wir immer zu Hause sein, immer für sie da sein. Und wenn so kleine Geschichten im Weingarten sein, wo viel Laufarbeit ist, dann nehmen wir schon mit. Also da dürfen wir Scheine schnuppern. Oder das eine oder andere Mal das Lenkrad am Weinbautraktor nehmen. Wenn der Papa dabei ist. Ja.
Zeichnet sich da schon ein Weg ab? Ist da einer von beiden mehr interessierter oder haben die noch da in Wirklichkeit?
Man sieht schon, also die eine ist die genauere, die andere ist die impulsivere. Aber ich zwinge da keine, ich mache sie ihnen vielleicht schmackhaft und sage ihnen, was für Möglichkeiten es gibt. Aber ja, so muss ich das eigentlich fügen oder kommen. Ja,
selber entwickeln, ja. Was hinwollen.
Wir haben ja eine vergangene Folge praktisch mit 2 Mädels, die auch einen Betrieb übernommen, oder da sind die Eltern noch aktiv, aber die haben sich das aufgeteilt eben für Marketing und Verkauf und die andere macht dann eher die Arbeit im Weingarten und im Keller. Also die haben die Rollen gut aufgeteilt und vielleicht gelingt dir das ja dann auch natürlich mit deinen Mädels.
Das hoffe ich.
Habt ihr durch die Weinreisen, was du jetzt mit dem Opa gemacht habt, glaubst du, ist da was an euren Weinen anders dadurch, weil ihr vielleicht irgendwelche Ideen von dort mitgenommen habt, die ihr dann im Betrieb daheim anwenden kannst. Ich meine, du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt den Syrah, glaube ich, war dann die Idee, ja, dass ihr die macht, aber irgendwas anders vielleicht
auch noch? Viele Dinge. Also wenn du selbst bei Kleinreisen mit offenen Augen durchgehst, siehst du irgendwas, was einer schlauer macht wie du. Also du musst jetzt nicht dort arbeiten. Ich habe sehr viel mitgenommen, wie ich die 2 Monate in Südafrika gearbeitet habe, in Stellenbosch. Aber auch so, überall, wenn du wo schaust, kannst du dir findige, pfiffige Ideen holen und du siehst da einen anderen. Oft sage ich, du musst nur einen Schritt zurücksteigen von deinem Betrieb, siehst du schon was anderes. Nicht? Also wir sind Österreich ist nicht der Nabel der Welt. Nicht? Die Welt ist groß und ich war ja jetzt erst über Ostern auf einer Reise in Amerika, einen Freund besuchen, der ausgewandert ist. Und da siehst du auch, Amerika ist nicht nur Trump. Nicht? Also, ja. So gesehen,
Gott sei Dank.
Ja, ja, Licht und Schatten und du kannst überall was mitnehmen. Also ich bin immer für Neues offen. Das heißt, aber ich lasse mich nicht jetzt aus der Bahn werfen, dass ich sage, ich muss mich verändern, weil alle anderen machen was anderes. Wenn ich mit dem glücklich bin, was ich mache, dann bleibe ich dabei.
Ideen für die Zukunft?
Ideen für die Zukunft. Momentan sind wir total im Flow. Also natürlich Weingärten fordern die. Momentan ist Wachstumszeit, du musst was tun draus. Im Winter haben wir schon immer Ideen. Also ja, ist noch einiges in der Pipeline.
Im Winter werden die Ideen für die Zukunft gebraut und da kann man sich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen durchatmen und dann funktioniert das ganz gut.
Das braucht man. Also leben mit den Jahreszeiten. Also kürzere Tage, dann arbeitet man weniger im Winter und haben ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken.
Was war das interessanteste Weingebiet auf der Welt, wo du sagst, das ist, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Weinbaugebiet, boah, ich habe überall was Gutes mitgenommen. Also das in Südafrika war einfach diese Vielfalt. Die haben es so ähnlich wie in Österreich, die haben Weiß, Rot und Süßwein, gibt es alles dort. Ist jetzt gar nicht so stark im Export, warum auch immer, wegen der Apartheid noch, wegen der Geschichten, keine Ahnung. Aber würde ich jetzt nicht sagen, es gibt überall gute Menschen, was sagst du, findest Freunde und also Wein verbindet immer. Ja. Also mir hat es am besten taugt, wir haben das dann oft so gemacht, wir sind nicht bei den Touri-Führungen vorne rein, sondern wir haben es gleich keck gemacht und sind hinten, wo die Traktor rein, vorne ins Weingut reingegangen und haben dann mit den Kellermeister geredet und mit den Arbeiter und da hast du oft gute Kontakte.
Gute Idee, ja.
Wein verbindet.
Frech, aber gut.
Ist ein gutes Stichwort, das ist nicht einfach nur so dahingesagt oder eine Floskel. Das ist nämlich wirklich so. Und ich bin ja da gestern diese Radrunde mitgefahren und da waren halt Menschen von bis und aus. Also wirklich total verschieden und unterschiedlich. Es ist für mich immer das Spannende und ich finde, das ist halt gerade das, was dann mit dem Wein gut funktioniert. Es sind alle gut drauf. Die Gruppe trifft sich, weil man an der Natur was machen will, weil man sich die Gegend anschaut, weil man was Neues erleben will und was dann für tolle Gespräche eigentlich herauskommen dabei und der Wein, das Unterstützende, also das, da geht es jetzt nicht um das, dass die Leute jetzt hinfahren, weil sie sich ausraufen wollen, was jetzt auch kontraproduktiv wäre mit dem Radfahren, ja. Aber man kann trotzdem zum Radl fahren, also wir haben 4 Stationen gehabt und wir haben über ein Achtel quasi getrunken und viel Wasser natürlich dazu getrunken, weil wir ja vom Radlfahren ja durstig, wirklich durstig waren. Die 4 Achteln tun da nichts über den Tag verteilt, du hast immer was Gutes dazu gegessen und neue Leute kennengelernt und ja, so finde ich das halt auch, das macht einfach Spaß und möchte mir das nicht wegnehmen lassen, weil irgendwer meint, Wein ist ein Zellgift. Ja? Nein, weil ich glaube nicht, dass das... Ja.
Das schafft Emotionen. Immer nur auf eine Sichtweise des Oberbrechen ist einfach nicht gut. Nicht? Eben wie du sagst, das ist ein Gesamterlebnis.
Ja.
Und so sehe ich das. Man muss die Leute wirklich ins Gebiet holen, ist das Beste. Früher waren die Betriebe sind immer größer geworden und haben sich gedacht, boah, irgendwann war es super, wenn die Leute einfach nur unseren Wein kaufen und wir unsere Ruhe haben daheim nicht, ist auch eine Sicht der Dinge. Aber irgendwie finde ich, wenn du dich emotional binden willst, musst du ihnen das ganze Produkt, das Gebiet, die Landschaft, die Leute, alles näher bringen. Und dann bleibt dieser Moment, was so bei dem war ich und die Flaschen haben wir da aufgemacht und den Moment habe ich abgespeichert.
Nicht? Die Leute kaufen nicht mehr so wie früher. Ne? Früher hast du einmal einen kennengelernt und dann bist du tief und hast den ganzen Kofferraum angefüllt und dann hast du da Zeit daheim gehabt und fertig. Und jetzt ist es halt so, dass man da was probiert, dort was probiert. Aber so wie wir jetzt mit dem Podcast herzeigen wollen, welche Leute quasi da dahinter stehen, dass man auch wegkommt von dem, ich bin immer das drungen und immer das Gleiche. Oder auch nur diese Etiketten trinken. Und wenn mir das Etikett jetzt gut gefällt, dann kaufe ich das halt. Sondern dass man eben, wenn man die Möglichkeit gehabt hat, den Winzer quasi persönlich kennenzulernen, dann macht das halt quasi ganz was anderes aus. Und dann hast du eben nicht nur diese Verbindung, dass dir der Wein geschmeckt hat, sondern die Person, die den Wein macht, hat da vielleicht taugt. Und dann trinkst du halt genau von dem Winzer dann gern den Wein. Ja.
Weißt du, positive Erinnerungen.
Ja, ja. Genau.
Ich habe so immer episodenweise die Sorte gehabt, was man halt in dem Jahr oder in der Zeit oder in den Lebensabschnitt geschmeckt hat. Und da habe ich mir eigentlich immer in dieser Sorte durchgekostet, die verschiedenen Weingüter eben durchprobiert. Und das ist ja das Spannende bei dem, dass man merkt, wie geht der Winzer mit der jeweiligen Sorte um. Und das ist so unterschiedlich, das glaubt man gar nicht, wie sehr das kann. Und wie du richtig sagst, früher war es so, da hat halt jede Familie irgendwie den Stammwinzer gehabt, wahrscheinlich in der Verwandtschaft oder in weiterer Bekanntschaft. Und dort ist das halt immer gekauft worden. Und jetzt hat sich das Gott sei Dank so entwickelt, dass man eine Weinreise praktisch durch den Geschmack macht.
Und es gibt so viele Weinreisen im Endeffekt. Man muss nicht unbedingt ins Ausland. Also wir haben so viele Möglichkeiten in Österreich Weinreisen zu machen, die jetzt noch nicht unbedingt so geprägt sind, so dass du jetzt sagst, du musst jetzt dann da die Fahrt hinsetzen und da Weine durchprobieren, sondern es gibt so viele verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, sei es Eicher, Rotweinherbst, wie heißt der jetzt genau?
Also der Rotweinherbst oder das Rotweinopening zu Pfingsten. Halt
genau. Oder in jeder Ortschaft gibt es mittlerweile was anderes und wir haben halt das Glück in Österreich, dass wir wirklich gut verwöhnt sind und ich glaube, so durch die Bank, es gibt fast kein Wochenende in Österreich, wo du kein Wein-Event irgendwo hast. Und das ist schon gut gemacht, dass man sich das halt überlegen kann. Und was mache ich das Wochenende und das nächste Wochenende? Wir brauchen da gar nicht weit wohin fahren und haben da manchen Ländern sicher was voraus. Die pilgern halt dann hin zu einer, entschuldige, Pro-Wein und sagen, sie müssen jetzt dort alles kosten. Wir haben halt den Luxus, dass wir von einem Wochenende zum nächsten Wochenende unterschiedliche Weinerlebnisse machen kann.
Ich finde das fast spaßiger als wie in so einem Messegelände.
Ja. Ja, genau.
Ja, stimmt. Nein, also wir haben da auch so eine Runde gehabt, leider halt vor die Kinder, oder wie es noch ganz klar waren, wo wir oft so Weinreisen in der Gegend gemacht haben, mit ein paar Kollegen von mir. Ich hoffe, das beleben wir jetzt wieder, wenn es wieder ruhiger wird und die Kinder aus den Gröbsten draußen sind, weil das war auch immer sehr schön. Da haben wir 3-4 Tage wohin gefahren und meist nach der Weinernte, wo es schon ruhiger wird. Mhm. Und da kannst du sehr viel mit den Kollegen fachsimpeln, wie ist der Jahrgang geworden, kostest die Jungweine, die noch nicht ganz fertig sind. Das war ganz spannend. Also.
Ja, und eure Zeit ist ja ein bisschen beschränkt, sage ich jetzt einmal, richtig, mit dem, ja, wann man sich aussuchen kann, wann man wohin fährt. Und dann genau zu der Zeit müssen halt dann die Freunde, die jetzt nicht Winzer sind, dann auch Zeit haben. Ne? Und dann hast du dann wieder die Ferien für die Kinder, wo du dann noch die Ferien vielleicht richten musst, wenn du fahren kannst. Also ich stelle mir schwierig vor.
Ja, wobei mittlerweile gibt es ja Herbstferien, also ja. Alles Mögliche. Also.
Ja, aber dass ich halt dann auch keine Gäste dann halt dann gerade habe.
Das stimmt, ne? Das musst du lang planen. Also das überlasse ich meiner Frau, weil sie sperrt dann die Zimmer und das habe ich auch erst lernen müssen, dass sie langfristig planen muss. Also ich kann nicht sagen, fahren wir nächstes Wochenende wohin. Das schon,
ja. Da müssen ja zwei andere übernehmen. Hättet ihr da wen, der sagt, wenn sie jetzt nicht da wart, der vielleicht einmal einspringt?
Nein, momentan ist das wirklich sehr persönlich. Ja. Das macht die Melanie oder ich mache Verkostungen und schauen wir mal, ob es gerade die Note gefällt den Leuten, dass sie direkt bei uns sein. Aber schauen wir, wie gesagt, wenn die Töchter heranwachsen, vielleicht schaffen sie mal ein Wochenende oder sagen, wir checken das.
Ja.
Es hat Lust gemacht auf jeden Fall. Jetzt die kleinen Einblicke, die du uns gegeben hast. Also man kann nur empfehlen, schaut vorbei, bucht euch ein Zimmer, nehmt das E-Bike mit oder auch nicht, geht zu Fuß oder das Normale.
Ja, weil man muss dazu sagen, die Taxis in der Gegend sind ausbaufähig.
Sind rar, ja.
Ja.
Das war vielleicht nur
neben den Automaten.
Jemanden, wir brauchen Automaten und wir brauchen Beförderungsmittel.
Genau. Das stimmt, ein bisschen gerade in die Ärmel aufgekrempelt. Also auch ich sehe auch uns als Region ein bisschen so als Stiefkind zwischen Nord- und Südburgenland. Es könnte in der Region mehr getan werden, ja, das stimmt, muss man sagen.
Eine Rubrik, die sich schlimmer anhört, als sie ist, das ist das kleine Verhör zum Schluss von der Corne und da gibt es ein paar Fragen, die du da gerne beantworten kannst. Da kann
ich es nicht gut verstecken, dass ich so neugierig bin und dann...
Genau.
dabei haben wir so gemacht, dass alle die gleichen Fragen gestellt gekriegt haben, aber vielleicht schaue ich, ob das vielleicht in Zukunft ändern wäre.
Nein, jetzt bleiben wir mal dabei.
Okay. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Also grundsätzlich, ich esse gerne. Was ich nicht unbedingt brauche, ist, wenn es zu überkandidelt ist und dann mehr fürs Auge ist als für den Gaumen. Also ich esse gerne und viel.
Das sieht man aber nicht an. Er macht da irgendwie was anderes.
Er hat es besser gemacht.
Er ist einfach mehr in der Natur und mehr unterwegs. Weil für Sport wirst du keine Zeit haben, oder?
Im Winter ab und zu. Ja. Als Ausgleich, aber sonst bewege ich mich draußen in der Natur.
Der Frau habe ich gesehen, ist sehr sportlich. Schaut zumindest so aus.
Ja, die Melanie hat da gute Gene.
Ja.
Ihr Papa war Fußballer und sehr sportlich und das hat sie übertragen, glaube ich.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Beste Weinmoment meines Lebens war in Südafrika, habe einen guten Kollegen dort kennengelernt und da haben wir zig Weingüter besucht. Ich glaube, 40 Weingüter in der Zeit.
Wie lange warst du dort?
2 Monate. Aha. Jetzt Wochenende nur Weinbesuche und da die Sorte Pinotage haben wir dort angetan. Mhm. Das ist wie bei uns der Blaufränkische.
War das angestrebt, dass man sagt, man probiert sowas da aus? Oder?
Ist nicht immer wünschenswert. Also man muss mal schauen, passt die Sorte daher. Beim Pinotage eher weniger. Mhm. Also Syrah hat gepasst.
Ja. Von den Böden her quasi.
Genau,
ja.
Genau.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als?
Das war ein Kopfweh-Erlebnis. Ich muss leider sagen, es war eine Orange-Wein-Verkostung, die sehr aus dem Ruder gelaufen ist. Und dann, ja, ich will es jetzt nicht verteufeln, aber manche dieser Weine haben Potenzial, dass man anspricht auf die Histamine. Mhm. Ich bin da empfindlich. Ich brauche dann am nächsten Tag eine Kopfweh-Tabletten.
Ja, oder vorher.
Ja, oder
wie
vorher.
Wie heißt es jetzt das? Fällt mir jetzt nicht ein, was man, also Histamin, so Histamintabletten, die man vorher
so Antihistamin-Ding.
Genau, da, genau. Ich merke es dann auch immer erst, wenn es zu spät ist, dass ich das
nehmen hätte sollen.
Mhm. speziell dann, wenn man das mit Käse noch unterstützend macht. Ja. Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es...
Traurig, weil ich mag die Vielfalt.
Coole Antwort.
Coole Antwort, ja. Mein perfektes Katerfrühstück. Was kam nach dem Orange?
Kaffee und Razzitolor, nein. Also, wenn ich mit meiner Frau lang fort war, fällt das Frühstück meist flach und wir gehen dann gerne chinesisch essen. Ah. Dieses klassische Glutamating und so.
Ja, das ist und das Fett, was einfach
ja, irgendwas aufdunkt. Genau.
Ich kriege jetzt gerade einen Hunger.
Viel und würzig. Gell?
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ehrlich gesagt, wieder mal mit dem Herrn, den ich angesprochen habe, mein Kollege in Südafrika, mit dem ich die Zeit dort verbracht habe, beide Praktikanten, den habe ich ein bisschen aus den Augen verloren, ein Schweizer, der dann in Argentinien ein Weingut geleitet hat. Mhm. Und wir haben sehr gute Gespräche immer geführt über Wein und eine gute Freundschaft gehabt, leider. Ich hoffe, ich kann es wieder einmal aufflammen lassen.
Und der ist jetzt kein Winzer, sondern der hat halt in
New York. Der hat studiert, Weinbau, in Montpellier, glaube ich, und ist Leiter eines Weinguts, des höchstgelegensten Quellen in Argentinien. Mhm. Und dort habe ich dann gesehen, ist er irgendwann weg und da habe ich die Spur verloren. Ich weiß nicht, wo er ist, vielleicht finde ich mal wieder. Ein guter Freund
war das. Ja, das war gut, den wieder zu finden, ja.
Ja.
mein peinlichster Restaurantmoment war?
Fällt mir jetzt keiner ein. No. Also ich bin sehr resolut, was das betrifft und auch anpassungsfähig ans Restaurant.
man lässt sich auf das ein und so ist es einfach da. Ja, und man macht das Beste draus.
Richtig.
Außer es ist, wie du gesagt hast, überdekoriert. Dann hast du was auf Zeiten gekriegt, was da nicht so taugt hat vielleicht. Aber das ist nicht peinlich. Das ist eigener Geschmack.
Ja. Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ja. Peanut Butter. Ich mag ich hab das sehr gern, diesen amerikanischen Test. Oder?
Ist das mit Soletti?
Wirklich? Ja, ich schmier mir es aufs Brot und alles Mögliche. Ja.
Ja.
Also, will ich jetzt drüben war da in die Staaten bei meinem Freund, beim Pauli, dem sie angehauen, nicht, weil ich habe den Koffer angefüllt mit dem Zeug und diverseste Riegel und sowas mit heimgenommen. Ja. Ich mag den Test. Ja,
ja mir schmeckt es auch. Aber halt mit Soletti, das, da war irgendwie salzige
Salzig
dazu
und braucht. Die Komponente. Genau, ja.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Viele trinkfreudige Blaufränkische. Also ich mag, wie gesagt, wenn es Spaß macht und Trinkfluss animiert, also Blaufränkisch auf alle Fälle und die fruchtige Linie.
Bin ich dabei. Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Puh, das interessiert mich gar nicht so. Das Letzte ist, ich denke immer ans Nächste.
ein volles.
Genau. Ja, nein, am liebsten trinke ich natürlich mit Freunden, auch mit meiner Frau. Und das soll so weitergehen.
Son?
Wunderschöne Abschlussworte. Wir wünschen euch auf jeden Fall viele Momente, wo ihr einen Wein genießen könnt. Aber wenn dann das Haus leer ist und nicht die Arbeit da ist, sondern im Herbst haben wir gesagt, Winter, da ist Zeit dafür. Wir bedanken uns für das nette Gespräch. Wir werden alle Informationen in die Shownotes verbinden, verlinken. Danken fürs Zuhören und ja, uns gefällt es immer mehr. Im Mittelburgenland und Horizon haben wir jetzt auch kennengelernt. Danke und ja, vielleicht bis zu einem Wiedersehen.
Danke
auch. Danke sehr.
Auf alle Fälle ein Wiedersehen.
Zum Wohl. Prost.
Prost.
Das Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.